Nils 33 Die Trockenlegung des Sees. Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Den Vögeln auf dem See droht der Verlust ihrer Heimat, denn er soll trockengelegt und zu Ackerland werden. Wird das wirklich so weit kommen? Es ist Mittwoch, der 20. April. Es war wirklich leer in der Bauernstube ohne Jarro. Dem Hund und der Katze wurde die Zeit lang, jetzt wo sie niemand hatten, über den sie sich zanken konnten. Und die Hausfrau vermisste das fröhliche Schnattern, das jedes Mal ertönte, wenn sie in die Stube kam. Am meisten Heimweh nach Jarro aber hatte der kleine Junge Per Ola. Per Ola war erst 3 Jahre alt und das einzige Kind, und nie im Leben hatte er so einen Spielkameraden gehabt wie Jarro. Als Per Ola hörte, dass Jarro nach dem Tegernsee zu den Enten zurückgekehrt sei, da konnte er sich gar nicht dabei beruhigen. Beständig dachte er darüber nach, wie er ihn wiederbekommen könnte. Per Ola hatte viel mit Jarro geplaudert, als er still in seinem Korb lag, und er war überzeugt, dass der Enterich ihn verstand. Er bat seine Mutter, mit ihm an den See hinabzugehen, damit er Jarro finden und ihn überreden könnte, wieder zu ihnen zu kommen. Das wollte die Mutter nicht. Per Ola aber gab sein Vorhaben nicht auf. Am Tage, nachdem Jarro verschwunden war, lief Per Ola draußen auf dem Hof umher. Er spielte, wie gewöhnlich, ganz allein, aber Cäsar lag auf der Treppe, und als die Mutter den Kleinen hinausließ, sagte sie, »Gib Acht auf Per Ola, Cäsar!« Wäre nun alles so gewesen wie sonst, hätte Cäsar auf den Befehl gehorcht, und es wäre so gut auf Per Ola Acht gegeben worden, dass ihm nichts hätte zustoßen können. Aber Cäsar war in diesen Tagen ganz aus dem Gleichgewicht. Er wusste, dass die Bauern, die um den Tegernsee herum wohnten, häufig Versammlungen wegen der Trockenlegung des Sees abhielten und dass die Sache beinahe beschlossen war. Die Enten würden fortziehen, und Cäsar konnte nie mehr ehrlich Jagd auf sie machen. Er war so von dem Gedanken an dies Unglück erfüllt, dass er vergaß, auf Per Ola Acht zu geben. Und kaum war der Kleine draußen auf dem Hof sich selbst überlassen, als er begriff, dass jetzt der Augenblick gekommen sei, um an den Tegernsee hinabzugehen und mit Jarro zu reden. Er öffnete eine Pforte und ging auf dem schmalen Pfad, der über die Wiesen führte, nach dem See hinab. Solange man ihn vom Hause aus sehen konnte, ging er langsam, aber dann fing er an zu laufen. Er war sehr bange, dass seine Mutter oder sonst irgendjemand ihn zurufen würde, dass er da nicht hinabgehen dürfe. Er wollte ja nichts Böses tun, sondern nur Jarro überreden, wieder zu ihnen zu kommen. Aber er hatte das Gefühl, dass die daheim sein Vorhaben nicht billigen würden. Als Per Ola an den See hinabkam, rief er Jarro mehrmals, dann stand er lange da und wartete, aber es kam kein Jarro. Er sah verschiedene Vögel, die ihm glichen, aber sie flogen vorüber, ohne ihn zu beachten, und daraus schloss er, dass keiner von ihnen der Rechte war. Als Jarro nicht kam, dachte der kleine Junge, es würde gewiss leichter sein, ihn zu finden, wenn er sich auf den See hinaus begab. Es lagen mehrere gute Boote am Ufer, aber sie waren alle festgebunden. Das einzige, das da los und ledig lag, war ein alter, lecker Bram, so schlecht, dass es niemand einfiel, ihn zu benutzen. aber Per Ola kletterte da hinein, ohne sich daran zu kehren, dass der ganze Boden unter Wasser stand. Die Ruder konnte er nicht handhaben, stattdessen aber setzte er sich hin und wippte und schaukelte in dem Prahm. Einem erwachsenen Menschen wäre es wahrscheinlich niemals gelungen, einen Kahn auf diese Weise auf den Tekernsee hinauszubringen. Aber wenn der Wasserstand hoch ist und das Unglück es will, haben kleine Kinder eine merkwürdige Fähigkeit, aufs Wasser zu kommen. Per Ola trieb bald auf dem Tekernsee herum und rief nach Jarro. Als der alte Brahm so auf dem See schaukelte, wurden die Ritzen, die er hatte, noch größer, und das Wasser strömte förmlich herein. Aber daran kehrte sich Per Ola nicht im geringsten, er saß auf der kleinen Bank am vorderen Ende und rief jeden Vogel an, den er sah, und wunderte sich, dass Jarro nicht kam. Schließlich gewahrte Jarro wirklich Per Ola. Er hörte, dass ihn jemand mit dem Namen rief, den er bei den Menschen gehabt hatte, und er begriff, dass sich der Junge auf den Tekernsee hinausgewagt hatte, um ihn zu suchen. Jarro freute sich unsagbar, als er sah, dass einer von den Menschen ihn wirklich liebte. Wie ein Pfeil schoss er zu Per Ola hinab, setzte sich neben ihn und ließ sich streicheln, und sie waren beide sehr glücklich über das Wiedersehen. Aber plötzlich bemerkte Jarro, wie es mit dem Palm beschaffen war. Er war halb voll Wasser und kurz davor zu versinken. Jarro versuchte, Per Ola begreiflich zu machen, dass er, der weder fliegen noch schwimmen könne, versuchen müsse, an Land zu kommen. Aber Per Ola verstand ihn nicht. Da besann sich Jarro keinen Augenblick, sondern eilte von dann, um Hilfe zu holen. Nach einer Weile kehrte er zurück und trug auf seinem Rücken einen kleinen Wicht, der viel kleiner war als Per Ola. Hätte er nicht sprechen und sich bewegen können, so würde Per Ola geglaubt haben, es sei eine Puppe. Und dieser kleine Wicht befahl Per Ola sofort, eine lange Stange zu nehmen, die auf dem Boden des Prams lag, und zu versuchen, das Boot nach einer der kleinen Schilfinseln hinüberzustengeln. Per Ola gehorchte, und er und der Wicht halfen einander, den Pram vorwärts zu treiben. Mit ein paar Stößen erreichten sie eine kleine, schilfumgrenzte Insel. Und nun erhielt Per Ola den Befehl, sofort an Land zu gehen. Und im selben Augenblick, als er den Fuß an Land setzte, lief der Brahm voll Wasser und versank. Als Per Ola dies sah, wurde ihm klar, dass sein Vater und seine Mutter sehr böse auf ihn sein würden. Hätte er nicht gleich etwas anderes zu denken gehabt, so würde er sicher geweint haben. Aber da kam eine Schar großer grauer Vögel und ließ sich auf der Insel nieder, und der kleine Wicht nahm ihn zu ihnen hin und erzählte ihm, wie sie hießen und was sie sagten, und das war so lustig, dass Per Ola alles andere vergaß. Indessen hatten die Leute auf dem Bauernhofe entdeckt, dass der Junge verschwunden war, und hatten angefangen, nach ihm zu suchen. Sie suchten in den Wirtschaftsgebäuden, guckten in den Brunnen hinab und sahen im Keller nach. Dann gingen sie auf Wege und Stege hinaus, eilten auch nach dem Nachbargehöft und fragten, ob er sich nicht dahin verirrt habe. Sie spähten auch unten am Tekernsee nach ihm aus, aber so viel sie auch suchten, er war nicht zu finden. Cäsar, der Hund, verstand sehr wohl, dass sein Herr und die Hausfrau Per Ola suchten, aber er tat nichts, um ihnen auf die richtige Spur zu helfen. Er blieb im Gegenteil ganz ruhig liegen, als ginge ihn das Ganze nichts an. Späterhin am Tage fanden sie Per Olas Fußstapfen unten am Landungsplatz, und da fiel ihnen auf, dass der alte Lecke Bram nicht mehr am Ufer lag. Und da wurde ihnen der ganze Zusammenhang plötzlich klar. Der Bauer und seine Knechte schoben sogleich die Boote in den See und ruderten hinaus, um den Kleinen zu suchen. Sie ruderten bis spät am Abend umher, ohne die geringste Spur von ihm zu entdecken. Sie konnte nichts anderes glauben, als dass das alte Boot gesunken sei und das Kind tot auf dem Grunde des Sees liege. Am Abend wanderte Perolas Mutter am Ufer des Sees umher. Alle anderen waren überzeugt, dass der Kleine ertrunken sei. Nur sie konnte es nicht glauben und fuhr fort zu suchen. Sie suchte zwischen Röhricht und Binsen. Sie ging an dem sumpfigen Ufer hin und her, ohne darauf zu achten, wie tief sie einsank oder wie nass sie schon war. Sie war unsagbar verzweifelt. Es stach und nagte in ihrem Herzen. Sie weinte nicht, aber sie rang die Hände und rief mit lauter klagenden Stimme nach ihrem Kind. Ringsumher hörte sie Schwäne und Enten und Brachvögel schreien. Es war, als folgten sie hinter ihr drein und als klagten und jammerten auch sie. »Sie haben wohl auch Kummer, dass sie so klagen«, dachte sie. Aber dann besann sie sich. Es waren ja nur Vögel, die sie hörte, und die hatten wohl keinen Kummer. Es war merkwürdig, dass sie nicht verstummten, jetzt, wo die Sonne untergegangen war. Sie hörte, wie alle diese zahllosen Vogelscharen, die am Tag an sie lebten, einen Schrei nach dem anderen ausstießen. Mehrere von ihnen folgten ihr auf Schritt und Tritt, andere kamen mit hastigem Flügelschlag vorbeigesaust. Die ganze Luft war angefüllt von Klage und Jammer. Aber die Angst, die sie selber empfand, öffnete ihr das Herz. Sie fand, dass sie allen den anderen lebenden Wesen gar nicht so fern stand, wie es sonst bei den Menschen der Fall war. Sie verstand viel besser als je zuvor, wie den Vögeln zumute war. Sie hatten ihre ständige Sorgen für Haus und Kinder ganz wie sie. Es war wohl kein so großer Unterschied zwischen ihnen und ihr, wie sie bisher geglaubt hatte. Da musste sie daran denken, dass es so gut wie beschlossen war, dass all die Tausende von Schwänen, Enten und Lummen ihre Heimat hier am Tegernsee verlieren sollten. »Das wird schwer genug für sie«, dachte sie. »Wo sollen sie dann ihre Jungen aufziehen?« Sie blieb stehen und verfiel in Sinnen. Es konnte so aussehen, als sei es ein gutes und wohlgefälliges Werk, einen See in Äcker und Wiesen zu verwandeln. Aber das musste wohl ein anderer See als der Tekern sein, ein See, der nicht so vielen Tausenden von Tieren zur Heimat diente. Sie dachte daran, dass am nächsten Tag die Trockenlegung des Sees endgültig beschlossen werden sollte, und sie fragte sich, ob wohl deswegen ihr kleiner Junge gerade heute verschwunden war. Ob es vielleicht Gottes Absicht war, gerade heute ihr Herz der Barmherzigkeit zu erschließen, ehe es zu spät war, die grausame Handlung zu verhindern. Sie kehrte schnell auf den Hof zurück und sprach mit ihrem Mann über dies alles. Sie sprach von dem See und von den Vögeln und sagte ihm, sie glaube, Perolas Tod sei eine Strafe, die Gott über sie beide verhängt habe. Und sie merkte bald, dass ihr Mann derselben Ansicht war wie sie. Das Gehöft, das sie besaßen, war schon vorher groß, kam aber die Trockenlegung des Sees zustande, so würde ihnen ein so großes Stück von dem Seegrunde zufallen, dass sich ihr Besitz ungefähr verdoppelte. Deshalb waren sie auch eifriger für das Unternehmen gewesen als irgendein anderer der Grundbesitzer. Die anderen hatten die Ausgaben gescheut und befürchtet, das Trockenlegen werde nicht besser gelingen als das letzte Mal. Per Olas Vater wusste sehr wohl, dass er sie schließlich zu dem Unternehmen beredet hatte. Er hatte seine ganze Überredungskunst angewendet, um seinem Sohn ein Gehöft hinterlassen zu können, das doppelt so groß war, wie das von seinem Vater ererbte. Er stand nun da und dachte darüber nach, ob Gott wohl einen Zweck damit gehabt habe, dass ihm der Tegernsee seinen Sohn genommen hatte, gerade an dem Tag, bevor er die Urkunde zu der Trockenlegung des Sees unterschreiben wollte. Seine Frau brauchte nicht viele Worte zu ihm zu sagen, als er schon antwortete: »Vielleicht ist es Gottes Wille, dass wir nicht in seine Ordnung eingreifen sollen. Morgen will ich mit den anderen darüber reden, und ich denke, wir beschließen, dass alles so bleibt, wie es ist.« Während Mann und Frau miteinander sprachen, lag Cäsar vor dem Herd. Er hob den Kopf und hörte genau zu. Als er seiner Sache sicher zu sein glaubte, ging er zu seiner Herrin, packte sie beim Kleid und zog sie nach der Tür. »Aber Cäsar«, sagte sie und wollte sich frei machen. »Weißt du, wo Per Ola ist?«, rief sie dann aus. Cäsar bellte lustig und lief nach der Tür. Sie öffnete und Cäsar stürzte an den Tegernsee hinab. Seine Herrin war so sicher, dass er wusste, wo Per Ola war, dass sie gleich hinter ihm drein lief. Und kaum waren sie an den Strand gekommen, als sie draußen auf dem See Kinder weinen hörten. Per Ola hatte nie im Leben einen so vergnüglichen Tag verbracht wie den heutigen mit Däumling und den Vögeln. Aber nun hatte er angefangen zu weinen, weil er hungrig war und sich vor der Dunkelheit fürchtete. Und er war sehr froh, als Vater und Mutter und Cäsar kamen, um ihn zu holen.